Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblingsgegner. Ich bin die Simone und sitze gegenüber vom Simon.
Das ist so eine wirklich sehr seltsame Begrüßung, aber ja,
ich sitze
gegenüber von der Simone, hallo.
Und du bist der Simon? Ja, ja, irgendwas ist gerade in meinem Kopf schiefgelaufen.
Das macht gar nichts, Hauptsache man startet doch mit einem Lachen in den Tag oder in die Folge, das ist doch auch nicht schlecht. So ernsthaft die Spiele heute sind, die wir besprechen wollen, so unernsthaft darf man auch ruhig mal beginnen, denn wir sind ein Podcast, der das einfach darf, hätte ich jetzt gesagt. Von daher, ihr kennt uns ja schon, ihr wisst schon, wir sind etwas ungewöhnlicher vielleicht.
Ihr wisst, wir sitzen immer gegenüber voneinander.
So sieht's aus.
Mittlerweile wisst ihr das.
Und ihr wisst auch, wir sind natürlich dafür da, um euch ungewöhnliche Spiele zu präsentieren, die ihr vielleicht noch nie gehört habt. Und auch heute sind wieder ein paar Spiele dabei, von denen ihr vielleicht zu wenig gehört habt. Oder ich bin davon überzeugt, dass ihr zu wenig gehört habt. Wir haben heute einen kooperativen Hammer, wo ich sagen würde, es gehört für mich, glaube ich, mit zu den besten kooperativen Spielen, die wir so haben.
Weil wir auch gut darin sind.
Weil wir auch gut drin sind, das stimmt. Dann habe ich tatsächlich ein Abenteuer-Mini-Kampagnenspiel für die Familie. Vor allen Dingen würde ich sagen, mit Zielgruppe auch im Hinblick auf Kinder und oder Jugendliche. Und ich habe tatsächlich oder wir haben tatsächlich noch ein tolles neues Rätselspiel entdeckt mit einer unfassbaren Tischpräsenz. Das kann ich euch schon mal sagen, denn man kann das kurz beschreiben. Es ist einfach eine riesige Holz- oder nicht eine riesige, aber es ist eine Holztruhe, die wir öffnen müssen und dessen Material wir analysieren müssen, um immer weiter in die Truhe vorzudringen.
Also bisher scheint das ja eine absolute Koop-Folge zu werden.
Stimmt, die Koop-Folge.
Dann müssen wir vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, das vierte Spiel doch anders wählen, damit alles Koop ist.
Ja, also macht euch auf jeden Fall gemütlich. Heute wird es wieder schön ungewöhnlich und es wird auch wirklich gut, weil die Spiele mir alle sehr gut gefallen haben. Du hast ja Toriki zum Beispiel noch nicht gespielt. Oh, jetzt habe ich den Namen schon verraten.
Oh, Spoiler. Oh nein.
Aber wir beginnen mit dem absoluten Koop-Hammer. Und das ist tatsächlich Unsettled. Und Unsettled ist ein Spiel von Tom Madsen und Mark Neidlinger und ist bei Orange Nebula Games erschienen und ist ein kooperatives Erkundungswissenschaftsspiel, könnte man schon sagen, im Sci-Fi-Setting. Das Ganze ist für 2 bis 4 Personen, 60 bis 90 Minuten Spielzeit sind angegeben, würde sagen im leichten Expertenbereich angesiedelt und ab 14 Jahren.
Ja, und was machen wir denn dabei? Das kann man eigentlich gar nicht so sehr zusammenfassen, außer mit, wir erkunden einen Planeten und führen da verschiedene Aufgaben durch. Und jeder Planet ist komplett unterschiedlich, sowohl optisch als auch, was die Aufgaben angeht, die wir da erfüllen. Und ich glaube, wir haben für jeden Planeten 3 bis 4 Aufgaben und erleben da immer so eine kleine Geschichte, die wir quasi lösen müssen. Also wir gehen auf Erkundungsmissionen auf dem Planeten, da passiert dann irgendwas und im Endeffekt müssen wir es einfach versuchen, das alles auch zu überleben und wieder heil zurückzukommen.
Ja, so lässt es sich, glaube ich, am ehesten zusammenfassen. Generell kann man sagen, dass jeder Planet auch noch mit unterschiedlichen Mechaniken daherkommt.
Ja.
Das heißt, wir haben ein Grundgerüst an Mechaniken, die auch durchaus, ich würde sagen, schon ausführlich sind. Also ich würde sagen, das ist in so einem typischen gehobenen Kennerspiel, Anfänger-Expertenspielbereich. Und dann kommen eben noch planetenspezifisch Sachen hinzu, die einfach nur auf diesem Planeten passieren. Ob das jetzt irgendwas mit Pilzsporen ist, ob das vielleicht ein Sturm ist oder was auch immer ihr entdecken werdet, werden wir natürlich nicht alles spoilern. Das könnt ihr dadurch auch alles mechanisch erleben. Das ist auch, glaube ich, so die größte Stärke von diesem Spiel, dass es mechanisch und thematisch sehr miteinander verwoben ist, ohne dass es jetzt ein pures Explorationsspiel ist. Es ist definitiv ein sehr mechanisches Spiel, bedeutet, wir müssen im Endeffekt mit unseren Ressourcen absolut haushalten, weil Ressourcen immer eine Mangelware sind. Also es ist definitiv auch ein Mangelspiel in irgendeiner Form.
Ja, und der Planet hat meistens so ein bisschen was gegen uns, so im übertragenen Sinne. Egal, ob es jetzt Flora oder Fauna ist, wir sind da eigentlich nicht so ganz erwünscht, beziehungsweise es sind halt harsche Bedingungen auf dem Planeten.
Genau.
Das sind nicht so schöne Planeten wie die Erde.
Die Stärke von dem Spiel ist definitiv auch, dass wir tatsächlich One-Shots spielen. Das heißt, wir können mit verschiedenen Gruppen auch das Spiel quasi durchspielen problemlos. Sind natürlich in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden aufgeteilt. Wir sind jetzt aktuell bei, wir haben das Spiel ja schon recht lange, bei 16 Partien insgesamt und haben jetzt alle Welten bis zur Schwierigkeit 2 auch fast abgeschlossen. Uns fehlt noch ein einziger Auftrag, glaube ich, auf dem aktuellen Planeten, auf Krakis. Wir haben jetzt mittlerweile auch alle Erweiterungen, weil das einfach so Spaß macht. Bedeutet, da ist jede Menge Content drin und wir können es wirklich in unterschiedlichen Runden spielen, was ja bei Kampagnenspielen sonst immer so ein Manko ist, wo man ja sagt, wie soll man jetzt die Leute zusammenfinden? Hier ist es wirklich so, man verabredet sich vielleicht für einen Abend. Wir spielen es tatsächlich aktuell zu zweit. Ich habe es aber auch schon zu viert gespielt, beim Spieltreff damals kennengelernt, ja auch. Bevor ich es mir damals gekauft hatte oder wir es gekauft hatten. Und würde sagen, das funktioniert auch in verschiedenen Konstellationen hervorragend. Es geht ja auch per se ums Erleben, ums gemeinsame Erleben und Erkunden. Dabei muss man auch sagen, dass das Spiel auf Englisch ist. Es hat auch sehr viel Flufftext zwischen den Mechaniken. Also wir haben immer eine kleine Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Und wenn wir die erfüllt haben, lesen wir den nächsten Flufftext vor. Und der ist auch sehr schön geschrieben. Da ist sehr, sehr viel Humor drin. Ich würde aber auch sagen, dass es das natürlich schwerer macht zu übersetzen. Mittlerweile würde ich sagen, sind die Übersetzungs-Apps deutlich besser geworden. Wir haben das Spiel ja schon recht lange. Und mittlerweile, finde ich, schaffen sie es auch ganz gut, so diesen Kern einzufangen. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn wir es auf Englisch komplett spielen.
Ja, und vielleicht noch ein bisschen was dazu, wie genau das Spiel denn funktioniert. Wir spielen jeder einen Wissenschaftler, den wir uns quasi aussuchen.
Oder eine Wissenschaftlerin oder einen Hund oder eine Katze.
Genau, du spielst den Hund, ich spiele die Katze tatsächlich.
So machen wir es, ja.
Genau, und wir unterscheiden uns nur darin, dass wir jeder am Anfang ein Attribut bekommen. Und sonst haben wir jeder Aktionsfelder auf unserem Board und die aktivieren wir über Fokuswürfel. Die haben so verschiedene Anzahlen an Punkten drauf und wir müssen die immer runterdrehen oder hochdrehen, je nachdem, was auf einem Feld angegeben ist. Und müssen da eben gucken, dass wir damit unsere Aktionen auslösen. Es gibt noch Farbboni, wenn wir quasi den richtigen Würfel an der richtigen Stelle einsetzen, dann ist die Aktion stärker. Und wir müssen aber auch immer einen Würfel auf die Ausruhen-Aktion legen, mit der die Zeit weiter gesetzt wird. Und wir haben quasi nur so lange Zeit, bis wir unsere Ausdauer verloren haben. Und ich würde sagen, das ist so die Hauptmechanik inklusive der Ressourcenmechanik. Die können wir ja auch einsammeln. Wir haben, glaube ich, wir haben Daten, wir haben Materialien und wir haben so einen Energiedynamo. Das bleibt von Planet zu Planet gleich. Also das ist quasi der Kern, der, finde ich, relativ simpel gehalten ist von der Idee her und von den Regeln her, aber dann doch erstaunlich tief geht in dem, was man da wirklich managen und haushalten muss. Und genau, das bleibt quasi gleich. Wir haben noch so eine Art Level-Mechanik, dass wir so ein bisschen Wissen auf verschiedenen Gebieten sammeln können und dadurch auch nochmal Vorteile erhalten können. Aber der Rest ist sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, genau. Also ich finde auch so der Vibe, der bei dem Spiel hindurchkommt, ist ja wirklich eher so dieses, wir sind Wissenschaftler, die auf dem Planeten stranden. Wir kämpfen jetzt nicht gegen Monster oder Sonstiges, sondern wir versuchen zu überleben. Und der Kern, was wir tun, ist ja wirklich das, was Wissenschaftler machen. Wir gehen auf den Planeten, sammeln Proben ein, erkunden verschiedene Felder und können dort mit Flora und Fauna irgendwie versuchen zu interagieren, sammeln Daten.
Versuchen, den Planeten zu verstehen.
Genau, das ist auch so das Hauptding, was man am Anfang hat. Deshalb wird keine Partie, die man verliert, danach nochmal dieselbe sein, weil man danach schon das Wissen irgendwie mitnimmt, was per se ja nicht schlecht ist, was es beim zweiten Durchspielen aber definitiv dann leichter macht, wenn man schon mal gescheitert ist.
Mhm.
Es geht eher darum zu gucken, worauf ist gerade der Fokus des Planeten? Ist der Fokus darauf, dass wir wirklich wenig Zeit haben, oder ist der Fokus darauf, dass wir Probleme kriegen, wenn wir nicht genug Materialien sammeln? Und das wissen wir am Anfang einfach noch nicht. Klar, wir können es irgendwie aus dem Text heraus schließen.
Mhm.
Und ich würde auch sagen, man wird generell auch besser in dem Spiel, definitiv. Aber es ist jedes Mal irgendwie aufs Neue so ein Gefühl von, was machen wir jetzt eigentlich? Was ist unsere Aufgabe, beziehungsweise wo geht unsere Aufgabe später noch hin? Und dann ist meistens auch irgendwie der Weg das Ziel. Und es darf dann auch ruhig zwischendurch mal recht knackig sein. Und das Spiel hat ja auch möglicherweise an manchen Enden dann auch ein bisschen Zufallselemente drin, die sich für mich jetzt nicht unfair anfühlen, wie in anderen Koop-Spielen. Wir würfeln ja nicht unsere Einsatzwürfe beispielsweise, sondern es ist einfach nur ein Anzeiger für unsere Aktionspunkte quasi. Aber wenn jetzt etwas auf dem Planeten passiert, wir Ressourcen einsammeln, dann würfeln wir einen Würfel, der drei Seiten hat quasi oder drei Ergebnisse anzeigen kann. Natürlich gibt es dann häufiger mal auch die Situation, dass man denkt, man kann ich jetzt auch mal ein bisschen besser würfeln, aber das hat mechanisch ja auch schon wieder was damit zu tun. Es ist unberechenbar, wie viele Daten werde ich sammeln, wie werde ich da voranschreiten, und dann wird ja auch sehr mechanisch oder auch thematisch, dass zum Beispiel die Energieressourcen, die wir sammeln, immer gleich viel sind. Da müssen wir keinen Würfel würfeln, während wir über Daten eben nicht immer genau wissen, was passiert.
Ja, und was ich halt auch immer spannend finde, ist, man muss wirklich viele Entscheidungen in diesem Spiel treffen und immer überlegen, wann mache ich eine Aktion, wie mache ich sie? Man hat durchaus, je nachdem, was man freischaltet, auch mehrere Möglichkeiten, Dinge zu machen. Man muss immer überlegen, welche Ressourcen brauche ich, um die vielleicht zu nutzen. Und man muss auch überlegen, teilt man sich auf? Bleibt man in derselben Gegend, weil man sich dann gegenseitig so ein bisschen mehr unterstützen kann? Also es gibt viele Effekte, die beziehen sich darauf, dass man mit jemand anderem auf demselben Feld steht.
Können auch negative Effekte sein.
Aber es gibt auch Möglichkeiten, dass wir dass wir quasi in Bedrängnis geraten und Aktionsfelder abdecken müssen und vielleicht auch noch Vertrauen verlieren in unsere Gruppe. Und da können wir uns gegenseitig von heilen, aber nur, wenn wir auf demselben Feld stehen. Also man muss immer so ein bisschen überlegen, was nimmt man in Kauf? Ist es jetzt wichtiger, dass wir zusammenbleiben, um uns zu unterstützen? Oder ist es wichtiger, dass wir uns aufteilen, um möglichst schnell die Aufgaben zu erledigen? Und ich finde das auch sehr interessant, dass wir in den Tasks, also wir spielen immer eine Task, die ist unterteilt in kleine Unterabschnitte. Und wir wissen natürlich nicht, was kommt als nächstes. Also wir sehen quasi unsere erste kleine Aufgabe. Und wenn die gelöst ist, dann sehen wir erst, was als nächstes kommt. Wir können natürlich spekulieren und überlegen, was könnte denn vielleicht noch wichtig sein. Aber wir müssen jedes Mal flexibel reagieren und umplanen.
Ich erinnere mich jetzt gerade auch, also das klingt jetzt doof, weil die Partie ist 30 Minuten her. Ich erinnere mich gerade an die letzte Partie, wo wir ja tatsächlich uns auch so, also wir haben so einen kleinen Roboter, könnte man sagen, der aber auch so das Herz unserer Einheit quasi ist, denn das ist quasi ein Roboter, der auch das Schiff steuert und so weiter und uns auch auf dem Planeten helfen kann, den wir auch durchaus vielleicht mit Sachen füttern können unterwegs oder die uns gewisse andere Wege vielleicht auch einschlagen lässt, je nach Planet. Und wenn man sich dann auf manche Sachen zu sehr verlässt, dann kann es richtig in die Hose gehen. Und heute hatten wir zum Beispiel super viel Materialien und wir haben sie überhaupt gar nicht mehr gebraucht, weil wir aber auch nicht wussten, wie geht denn das Spiel jetzt vielleicht eigentlich weiter. Mhm. Und das fand ich total interessant. Das ist jetzt auch kein Spoiler, weil Materialien sind auf jedem Planeten für was anderes irgendwie da. Aber da war auch wieder so, wir haben den Fokus erahnt und er war falsch. Wir haben es trotzdem nachher geschafft, weil wir, glaube ich, an anderen Punkten einfach sehr gute Vorarbeit geleistet hatten. Aber das finde ich total interessant, dass es eben doch unberechenbar bleibt und man hat die ganze Zeit das Gefühl, es bleibt bis zum Ende spannend, obwohl unsere Winrate wirklich überragend ist bisher in dem Spiel, auch wenn wir bisher nur die leichten und mittelleichten Planeten gespielt haben.
Ich finde auch noch cool, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Ja, wir haben gesagt, man erkundet den Planeten und man hat eben noch die Möglichkeit, die einzelnen Orte genauer zu untersuchen und da so kleine Sachen zu finden. Also das kann alles Mögliche sein. Das können irgendwelche Felsformationen sein, das können irgendwelche planetenspezifischen Tiere sein, die wir da entdecken. Und die geben uns auch immer einen Vorteil. Die sind aber meistens nicht direkt relevant für die Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Das ist meistens so ein nice to have, dass man die entdeckt. Und ich finde, das sind auch immer so kleine Geschichten.
Ja.
Ich weiß nicht, da gab es dann, findest du eine Rutsche oder also Rutsche. Irgendwie, ja, so einen ausgehöhlten Baum oder sowas, wo du durchrutschst oder irgendein besonderes Tierchen, das irgendwas Lustiges macht.
Und das ist auch von Planet zu Planet unterschiedlich.
Ja.
Und man sieht einen Bruchteil davon. Das heißt, selbst wenn man den Planeten, ich weiß nicht, 10-mal spielt, wird man nicht jede einzelne Sache entdecken können. Ne?
Ja. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist natürlich diese Box. Also das Material ist sehr, sehr cool. Und ich bin ja total von der Schachtel begeistert, von der Aufmachung von dem Spiel.
Mhm.
Weil das echt gut designt und durchdacht designt ist, wie dieses Spiel einfach aufgebaut wird. Wir haben 4 verschiedene Trays, die 4 verschiedene Bereiche abdecken. Da haben wir zum Beispiel das Ressourcentray. Da lagern auch alle Ressourcen außerhalb des Spiels drin und wir verschieben quasi die Ressourcen an die entsprechende Stelle. Die Entdeckungen werden auf einem anderen Tray gelagert, der Zeitstrahl ist auf einem Tray und das lässt sich so schön zusammenfügen. Man baut es am Anfang, genau, am Anfang, beim allerersten Spiel füllst du diese Trays auf und dann steckst du die aufeinander, packst die in die Box, und sparst dir dann immer diesen Aufbau. Und das ist optisch total cool. Es ist sehr reduziert, weil die Optik hauptsächlich auf dem Planeten dann stattfindet. Wobei die Karten auch sehr cool designt
ja,
sind
definitiv.
Und sehr schön aussehen.
Ja.
Aber es greift alles so schön ineinander über, finde ich.
Ja, ich würde da auch gerne nochmal dran anschließen. Ich finde die Optik, ich würde es als edel beschreiben.
Ja.
Also ich finde, wenn man sich das Cover alleine anschaut, dann weiß man auch, wie das Spiel so insgesamt sich von der Optik her anfühlt. Das ist so, ich würde sagen, sehr strukturiert, aber auch irgendwie jetzt nicht besonders, wie soll man sagen? Also es sieht nicht aus wie so ein normales Brettspielcover.
Ja, edel finde ich passt und sehr strukturiert. Es ist sehr clean.
Genau, und so spielt sich das auch, was ich bei diesem Spiel herausragend finde, ist, dass wir ja die Planeten auch häufig prozedural aufbauen. Das heißt, dass wir quasi Planetenortskarten haben. Darüber bewegen wir uns ja. Also wir sind immer an einem Ort des Planeten. Und der Ort variiert im Aufbau komplett. Schon in der Anordnung je nach Aufgabentyp. Ja, also in der einen Mission sieht der Planet so angeordnet aus, in der anderen so. Aber auch in dem, wie die ja gemischt sind. Also wir haben dann, weiß ich nicht, 15 Planetenkarten vielleicht.
Mm,
und
ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das genau so nochmal da ausliegt, ist relativ gering. Das heißt nicht, dass sich das wirklich in dem Spiel dann massivst unterscheiden würde. Aber wir wissen am Anfang definitiv nicht, wo was ist und wo wir hin müssen. Und auch da kann es natürlich sehr lucky sein, dass wir vielleicht einen Ort, wo wir später hin müssen, vielleicht relativ früh entdecken oder eben relativ spät. Aber das gehört alles irgendwie dazu. Und ich finde, das Spiel konzentriert sich auf die richtigen Elemente. Es macht spielmechanisch etwas sehr Puzzliges, das herausfordernd ist und wo man auch häufig so ein Fotofinish hat, weil man merkt, okay, das war jetzt wirklich recht knapp, aber wir haben es geschafft. Und weil es das auch noch schafft, optisch immersiv umzusetzen. Also nicht nur von den Geschichten, die uns quasi das Spiel ja auch erzählt über die Texte, sondern auch die Karten sind ein sehr großer Fokus darauf, wie der Planet aussieht, weil wir, ich würde sagen, 90%, so 80-95% der Karte ist Artwork, ja. Das bedeutet, wir haben zwar an den Ecken immer so die Symbole, die wichtig sind, aber die sind ganz klein. Und wir haben vielleicht auch noch so ein bisschen Text, was passiert, wenn wir aufs Feld gehen oder was da gemacht werden kann. Aber das ist sehr minimal. Und 90% oder 80% dieses Plättchens, dieses quadratischen Kärtchens ist einfach Artwork. Und das zieht einen dadurch in die Welt total rein und macht auch Spaß. Manchmal habe ich das Gefühl, ich spiele es dann doch zu mechanisch, um das wirklich so würdigen zu können, wie es ist. Aber es gibt immer wieder auch durch diese Atmosphäre vom Spiel diese Momente, wo ich mir denke, ach guck mal, wie cool das sieht das denn jetzt aus.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine große Stärke von dem Spiel. Das ist sehr klar, es ist sehr strukturiert, es sieht sehr schön aus. Es ist, finde ich, sehr zugänglich. Die Anleitung ist ein bisschen lang.
Ja, deshalb war ich ja auch, es ist Experte schon.
Obwohl sie nicht so lang sein müsste. Ja. Also es wird da sehr, sehr, sehr kleinteilig, sehr viel wiederholt an sehr vielen Stellen. Das haben wir jetzt beim nochmal Durchgehen gemerkt.
Das stimmt, es hat schon recht lang gedauert, obwohl wir es ja schon gespielt haben.
Ja, und obwohl es im Kern eigentlich ziemlich simpel ist tatsächlich. Finde ich.
Ja, simpel würde ich jetzt nicht sagen. Vergleichsweise.
Also es ist viel, viel simpler, als die Länge der Anleitung suggerieren würde.
Ich würde auch sagen, wenn ich jetzt für einen Lacerda vielleicht eine Dreiviertelstunde Regeln erklären müsste, müsste ich bei Unsettled vielleicht 20 bis 25 Minuten erklären.
Ja, und wenn du es aber mit der Anleitung lernst, dann brauchst du ein Vielfaches davon.
Ja, definitiv.
Ja, aber dieses Spiel ist, es ist sehr, sehr toll und ich freue mich, dass wir wieder angefangen haben, es zu spielen und habe mich jetzt auch heute schon wieder gefragt, warum wir es so lange nicht mehr gespielt hatten.
Ja, ich kann es dir auch nicht beantworten. Ich hatte seit anderthalb Jahren, habe ich irgendwie gesagt, lass das doch nochmal spielen und dann haben wir es aber doch irgendwie immer vor uns hingeschoben, vielleicht auch, weil die Anleitung dann so lang war. Aber jetzt sind wir mitten wieder im Fieber drin und werden uns auch an die nächsten großen Planeten wagen.
Aber ich glaube, eine negative Sache gab es doch. War das nicht?
Die Kickstarter-Kampagne.
Genau, das war doch wieder so ein Kickstarter-Ding.
Ja, also da muss ich auch sagen, ich bin sehr froh, dass ich da mittlerweile Abstand zugewonnen habe. Denn das war, muss ich sagen, meine schlimmste Kickstarter-Erfahrung bis heute.
Da waren wir auch, also ich war auch ziemlich sauer, weil ich mich auch sehr auf das Spiel gefreut hatte. Und dann hat es zum Glück uns so begeistert, aber wir waren richtig genervt davon.
Ja, ich hatte es damals im Brettspieltreff netterweise anspielen können und damals war es komplett vergriffen. Also du hast es auch auf dem Sekundärmarkt überhaupt nicht bekommen. Und es lief die Kickstarter-Kampagne und deshalb hatte ich auch dann die Person gefragt, ey, kannst du das nochmal anbieten? Ich war letzte Woche nicht da, ich hatte so Bock drauf. Und das ist echt lange schon her, also es muss 2022 oder so gewesen sein. Und dann habe ich, dann sind wir rein, haben es gebackt für einen Betrag, wo ich sage, das war schon absolut happig. Also all in waren es, glaube ich, so um die 400.
Das war sehr, sehr teuer, ne?
Und dann war es tatsächlich so, dass es plötzlich in einem deutschen, recht bekannten Online-Shop verfügbar war und ich mein Exemplar noch nicht hatte. Und das Krasse war, dass alles, was ich gebackt habe quasi oder fast alles, ich glaube es war einmal so ein Kickstarter-Promo, irgendwas war nicht dabei, aber ansonsten waren alle Planeten dabei, die ich gebackt habe und Grundspiel und was weiß ich und es war für die Hälfte direkt zum Kaufen und da war so ein Moment, wo ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe damals auch eine sehr lange, sehr... Ich will jetzt nicht sagen saure Mail, aber ich habe eine Mail an den Verlag geschrieben und habe auch meinen Unmut geäußert. Die haben auch geantwortet mit Verständnis und dann, ich würde sagen, also so richtig verstanden habe ich es trotzdem nicht, warum das so war. Es ging dann um Retailer und was weiß ich, aber es war definitiv so, dass ich mein Spiel, ich weiß nicht, ob es Monate später war oder viele Wochen später auf jeden Fall hatte und das Doppelte ausgegeben hatte. Und ich ab da an auch gesagt habe, bei dem Verlag, auch wenn ich das Spiel toll finde, werde ich kein Kickstarter mehr mitmachen.
Ja.
Und jetzt hat sich es auch schon wieder zum Glück bewahrheitet, denn ich habe das Vindication in einem guten Angebot jetzt auf deren Webseite bekommen, in einem Komplettbundle, was auch jetzt einen Bruchteil von dem gekostet hat.
Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall.
Das ist ein Verlag, die haben nachher, glaube ich, ganz gute Retail-Varianten und an Settles kommt man problemlos aktuell dran. Ich habe jetzt die neuesten Planeten mir auch noch gleich dazu bestellt.
Aber
dazu
wie
muss
viel
man
kostet
sagen,
das Grundspiel gerade?
Oh, das Grundspiel gerade bin ich mir gar nicht sicher, müsste ich jetzt mal nachschauen, aber die Erweiterungen sind alle zwischen 15 und 20 Euro, was
ich
tatsächlich...
Oh, aber da kriegt man schon ordentlich was für, finde ich.
Finde ich nämlich auch. Im Kickstarter wäre es ja viel, viel mehr gewesen. Mhm. Das Grundspiel ist mit zwei Planeten aktuell für ungefähr 100 Euro drin. und die Planeten kosten dann alle so, ja wahrscheinlich, ich meine, es war damals sogar für 70 oder so dann im deutschen Shop, das kommt aber darauf an.
Ja.
Aber es ist definitiv ein Spiel, was sich meines Erachtens sehr lohnt. 75 Euro sehe ich gerade. Ja, kostete es. Es ist aber aktuell wieder vergriffen. Es gab damals auch tatsächlich Gerüchte, dass vielleicht eine deutsche Variante kommen sollte. Das ist jetzt auch schon wieder zig Jahre her, ohne dass was angekündigt wurde. Also würde ich da die Hoffnung gerade so ein bisschen einstellen, auch wenn ich es sehr schade finde. Ich könnte mir da sehr viele Verlage gut vorstellen. Wenn hier ein Verlag zuhört, das ist...
Nehmt es euch!
Das ist eins der besten Koop-Spiele, die ich gespielt habe. Sehr eigenes Spielgefühl. Für wen ist das vielleicht nichts? Vielleicht sollten wir das auch dazu sagen, wenn wir so viel gelobt haben. Ich glaube, für die Leute, die sagen, sie müssen immer jedes Koop-Spiel verlieren, egal ob es knapp ist oder nicht.
Ja, oder für Leute, die sagen, fremder Planet, Weltraum, muss für mich Aliens-Schnetzeln sein.
Ja, oder generell Sci-Fi interessiert mich nicht. Also ich glaube, damit wird man dann nicht warm.
Ja,
weil
aber es gibt ja auch verschiedene Arten von Sci-Fi. Und Leute, die halt dann eher auf so Action-Geladenes stehen, die werden hier weniger abgeholt werden. Es ist schon aufregend, was passiert. Es ist auch manchmal, würde ich schon actionreich sagen, aber nicht in dem Sinne actionreich, wie Leute das erwarten würden, wenn man actionreich sagen.
Es ist eher so dieses Hard-Sci-Fi, ne? Wie man es irgendwie von der Marsianer und so kennt, wo man einfach gucken muss, überleben, mit den Umweltbedingungen irgendwie umgehen. Jetzt nicht so realistisch vielleicht wie der Marsianer und auch auf irgendwelchen fiktionalen Planeten, aber es geht schon so in die Richtung. Und ich glaube, wenn man das Thema nicht mag, dann sollte man definitiv die Finger von lassen. Und ich glaube auch, dass das Spiel mechanisch definitiv einige Leute auch, also muss man die Erwartungen dran haben, was man bekommt. Man sollte sich vorher darüber informieren, weil es schon sehr puzzelig ist. Also es ist jetzt nicht ein, okay, ich mach das, zack, 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 sondern man muss schon überlegen, man muss sich absprechen, man muss verschiedene Wege im Kopf haben, was können wir jetzt die nächsten Züge machen, vielleicht ein bisschen vorausplanen. Wenn einem das jetzt auch nicht so gut gefällt, weil man, weiß ich nicht, andere Spiele gewohnt ist, dann ist es vielleicht auch nichts für einen.
Ja. Ja, aber für uns ein wunderbares Spiel und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr erleichtert gewesen, dass es uns dann so gut gefallen hat, obwohl der Ärger davor so riesig war. Und ich finde, das ist schon erstaunlich, dass da jetzt kein fader Beigeschmack geblieben ist. Das ist schon sehr nicht mehr. Es ist schon sehr in Vergessenheit geraten, finde ich, sondern es steht halt jetzt wirklich das Spiel im Fokus bei uns und das ist hat uns wirklich sehr begeistert.
Ich würde auch sagen, wahrscheinlich wirst du dich ja auch anschließen. Also bei mir ist es auf jeden Fall Top 20 mittlerweile wieder hochgeschossen.
Ja, bestimmt.
Ne? Also
ich habe jetzt keine Top 20 im Kopf, aber,
ja, aber
kann gut sein.
Aber ich sag mal so, Koop-Spiele sind bei uns ja auch viel Top auf Flop. Und hier ist ein ganz großes Top. Und wenn es jetzt nicht schon Burn Cycle und Too Many Bones gäbe, dann wäre es auch auf meinem Platz 1 wahrscheinlich. Aber ich denke, in den Top 3 Koop-Spielen könnte ich mich sehr gut damit
macht
anfreunden.
Das spielt auf jeden Fall ganz weit oben mit.
Ja, und hat auch wirklich viel Wiederspielreiz. Also wir haben es, wie gesagt, jetzt 16 Partien gespielt und für mich nimmt das nicht ab. Also die Faszination, wir haben einen Bruchteil von den Planeten gespielt, die wir haben. Ich will mehr.
Auf jeden Fall.
Gut, machen wir weiter mit einem weiteren Koop-Spiel. Ihr habt es ja schon am Anfang gehört.
Aber mit welchem? Mit dem, das ich nicht gespielt habe?
Mit dem, was du nicht gespielt hast, genau. Es geht um Toriki. Und zwar ist das ein Spiel von Wojciech Grajkowski und ist tatsächlich bei Lucky Duck Games erschienen und ist ein kooperatives Mini-Kampagnenspiel, würde ich sagen, für 1 bis 4 Spielende. 20 bis 600 Minuten Spieldauer sind angegeben.
20?
Ja,
bis 600?
Ich kann schon jetzt spoilern. Ich habe es tatsächlich auf der Arbeit gespielt und habe mit meinem 10-jährigen Klienten tatsächlich insgesamt etwas mehr als 4 Stunden gebraucht für die gesamte Geschichte und allem drum und dran.
Ja, das ist ja gar nicht mal so lang.
Nee, ist gar nicht mal so lang, sind aber auch nicht die 10 Stunden, die dann quasi angegeben sind mit 600 Minuten.
Das ist ja gar nicht mal so lang.
Nee, richtig.
Meinte ich ja.
So, Trugschluss, genau. So, ein Schluck Wasser noch. Ach, das Spiel ist ab 8 Jahren angegeben. Ich würde sagen, wenn man im Optimalfall, würde ich auch sagen, ist das ein Spiel, was man vielleicht mit Eltern und Kind zusammenspielt. Und ist ein Spiel, bei dem wir quasi auf einer Insel stranden. Ja, unser Schiff ist in die Brüche gegangen und wir werden mit einem Professor als kleine Gruppe ausgesetzt auf dieser Insel und sind auch den Gefahren der Insel erstmal ausgeliefert. Sehr cooles Setting erstmal. Und wir beginnen erstmal mit einfachen Aufgaben. Das Spiel ist mechanisch so aufgebaut, dass wir immer ungefähr, ich meine, es sind 3 Züge haben, bis die Nacht einbricht. Jeder hat 3 Züge Zeit und kann sich über die Inselwelt bewegen. So, jetzt kommt aber schon das erste Hauptelement, weswegen Kinder natürlich dieses Spiel erstmal total ansprechend finden, denn es ist tatsächlich ein Spiel mit App-Anbindung. Bedeutet, wir müssen, während wir das spielen, tatsächlich ein Tablet am besten haben oder einen Laptop, wo wir die App quasi drauf haben und wo wir quasi immer wieder tracken, wo sind wir, was erleben wir, was machen wir dort da. Und insgesamt könnte man auch sagen, weckt es diesen Entdeckergeist, denn wir finden an verschiedenen Orten verschiedene Gegenstände, die wir auch dann mit Hilfe von QR-Codes und dem Tablet dann miteinander zu neuen Gegenständen craften können, so wie wir es vielleicht auch aus Minecraft oder anderen Videospielen kennen. Und tatsächlich versuchen wir, verschiedene Aufgaben zu erfüllen, die uns das Spiel gibt. Am Anfang ist es logisch, was passiert, wenn wir auf eine einsame Insel kommen. Simone, was müssen wir machen?
Wir müssen überleben. Wir müssen Nahrung finden, Wasser, das wir trinken können. Und wir müssen uns eine Hütte bauen oder sowas, um vor den Tieren sicher zu sein.
Jetzt, wo du es sagst, würde ich sagen,
wir brauchen Feuer.
Weil, Feuer ist schon mal gut. Das ist jetzt ein Spoiler für die ersten 10 Minuten vielleicht. Also hört vielleicht weg, wenn ihr jetzt gar nichts hören wollt. Wir müssen eine Hütte bauen, genau. Wir müssen Nahrung finden. Was ich komisch finde, ist, wir müssen gar keine Wasserquelle finden. Jetzt, wo du es sagst.
Ja, Mensch, hör mal.
Das ist sehr seltsam, tatsächlich. Das hätte man auch einfach einbinden können. Finde ich ein bisschen seltsam. Naja, gut.
Vielleicht seid ihr auf irgendeiner anderen Welt, wo das Ozeanwasser Süßwasser ist oder so.
Auf jeden Fall sind wir quasi in einer anderen Welt, denn dort gibt es Tiere und Pflanzen, die es tatsächlich bei uns nicht gibt. Und da, muss ich sagen, ist auch eine große Stärke des Spiels, denn es kommt mit so einem kleinen Lexikon. Und dort sind ganz viele Tiere und Pflanzen abgebildet und es ist aber alles noch leer. Ne? Der Professor möchte die alle erforschen, hat von denen schon irgendwie gehört. Und wir werden im Laufe dieser Kampagne eben dieses Lexikon auch füllen. Bedeutet, wir können zu jeder Pflanze, die wir finden, einen Namen uns überlegen zusammen. Oder die Person, die an dem Ort steht und sie entdeckt. Dann tragen wir noch ein, wo haben wir sie gefunden. Und dann gibt's auch noch Platz für Notizen. Ist die Pflanze vielleicht giftig? Ist sie essbar? Können wir damit irgendwas Besonderes herstellen? Und so weiter. Das Gleiche gibt's auch für die Tiere. Und somit ist erstmal schon mal recht viel zu entdecken, würde ich sagen. Genauso ist es auch, dass man an verschiedenen Enden oder Ecken der Insel tatsächlich Münzen finden kann. Das sind quasi so kleine Easter Eggs, die spielmechanisch jetzt nicht so eine riesen Bewandtnis haben. Wir kriegen nachher dafür irgendwie dann Bonuspunkte oder Punkte, aber wir müssen sie nicht finden, um das Spiel quasi abzuschließen. Aber es ist so ein bisschen eine Achievement-Jagd. So, die letzte Münze, die finden wir jetzt auch noch. Genau, und dann versuchen wir einfach so schnell wie möglich wieder von der Insel wegzukommen und währenddessen die Aufgaben zu erfüllen. Das ist eigentlich erstmal das Spiel. Und eine Partie, würde ich sagen, dauert so zwischen 15 und 20 Minuten, bis dann alle durch sind.
Mhm, okay.
Ja, was ist jetzt, was sind jetzt meine Gedanken zu diesem Spiel? Ich finde erstmal die optische Aufmachung sehr cool, denn wir haben so einen Teil der Insel, den wir erkundet haben am Anfang, aber wir haben auch noch so kleine Umschläge, wo auch weitere Spielplanteile drin sind. Bedeutet, je nachdem, wie weit wir kommen im Spiel, wird auch immer mehr von der Insel quasi begehbar. Und mit Hilfe von Essen können wir uns dann auch weiter bewegen als nur ein, quasi als ein Feld. Und das motiviert natürlich, weil man schon den Eindruck hat, am Ende ist man definitiv deutlich besser aufgestellt als am Anfang. Und wir haben auch so ein Board, wo wir ja kleine Sachen rausstanzen können, die wir auch später da wieder einsortieren können. Wichtig, das Spiel ist komplett zurücksetzbar, es war für mich auch sehr entscheidend. Und das kann zum Beispiel bedeuten, wenn wir auf einem Feld irgendetwas machen, dann ändern wir das dauerhaft ab. Dann haben wir irgendwas da installiert und ab da liegt das für den Rest des Spiels erstmal auf diesem Feld. Ja, das ist ganz cool gemacht. Was aber natürlich eine riesen, ein zweischneidiges Schwert ist, ist tatsächlich die App. Denn es ist nicht so wie in anderen App-eingebundenen Spielen, dass wir wenig mit der App machen, sondern die App überwiegt manchmal für mich das Brettspielerlebnis. Bedeutet, wir bewegen uns mit unserer Spielfigur an einen Ort, tragen auf der App ein, wir sind an Ort dem und dem, wählen auf der App aus, was machen wir da, heben vielleicht dann eine Karte hoch, mit der wir in dem Ort interagieren, beispielsweise eine Schaufel an dem Ort, können wir versuchen zu graben, halten die in die Kamera und die App gibt uns dann wieder einen Text aus, was dann passiert. Dann drücken wir auf Zug beenden, die nächste Person setzt ihre Figur von einem Feld zum anderen, kann wieder eine Karte einscannen oder mit dem Ort interagieren, liest die Sachen vor, drückt Zug beenden, fertig. Du merkst jetzt schon, wenn ich das erzähle, dass das rein mechanisch jetzt nicht so extrem brettgebunden ist, sondern der Fokus ist meines Erachtens dann doch recht stark auf dem Tablet. Was ich aber gut finde bei der App ist tatsächlich, dass sie im Gegensatz zu Bossfighters QR, was wir ja als sehr wo wir ja gesagt haben, die App war vor allen Dingen auch soundtechnisch einfach nicht auf dem Level, wie ich sie mir gewünscht hätte, habe ich das Gefühl, das ist hier richtig gut gelungen. Denn je nachdem, an welchen Orten wir sind, gibt es unterschiedliche Sachen, die abgespielt werden. Sind da vielleicht Bienen an den Ort? Oder haben wir vielleicht das Meeresrauschen im Hintergrund? Ich hatte währenddessen quasi durchgehend eine kleine Bluetooth-Box angeschlossen, die dann quasi die Hintergrundgeräusche von den Orten leise gemacht hat. Das muss gar nicht so auffällig sein. Das muss nicht mit, immer wenn ich einscanne, muss irgendwas Krasses abgespielt werden. Aber es reicht für mich, schon eine Immersion hervorzurufen, wenn es in Anführungsstrichen realistischere Hintergrundgeräusche gibt. Und ja, das fand ich bei der App sehr cool.
Ja, das klingt gut.
War aber auch tatsächlich sehr textlastig. Also ich hatte das Gefühl, dass auch bei Kindern muss man auch immer gucken, wie ist dann die Aufmerksamkeit.
Aber du musstest den Text selber vorlesen.
Den Text muss man vorlesen und ich hatte schon häufiger mal den Eindruck, okay, jetzt will das Gehirn schon irgendwie direkt weiterdrücken beim Kind.
Mhm.
Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil es so ein bisschen dieses gediegenere Spielgefühl rausnimmt. Ist natürlich auch kindabhängig, würde ich sagen. Aber das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Also wo ich sagen würde, ja, insgesamt war das ein angenehmes Spiel und was wir auch erleben, ist auch definitiv ungewöhnlich genug und hat für mich auch perfekt über diese 4 Stunden Lauflänge auch getragen. Aber es hätte für mich auch noch mehr brettspezifisch irgendwie was geben können, dass man irgendwie mehr auf dem Brett suchen muss, dass man in der App wirklich dann wirklich nur, weiß ich nicht, textzentriert ist und dass man auf dem Brett mehr darauf achten muss, was da ist. Gibt's definitiv auch. Also am Anfang sieht man ja den Plan und analysiert erstmal, ach guck mal, da hinten sehe ich irgendwie ein Schwänzchen von einem Tier, da könnten wir hingehen und was weiß ich. Aber hast du das einmal abgecheckt, musst du da nicht mehr drauf achten. Du weißt, an dem Ort ist das Tier und fertig.
Mhm.
Und dadurch kommt's dann schon so, dass je länger wir auch mit der Welt vertraut sind, desto weniger achten wir auch auf das Brett. Und dann habe ich manchmal auch den Eindruck, dass das Brett vielleicht auch nur irgendwie Mittel zum Zweck nachher ist und nicht andersherum.
Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ansonsten klingt es ja eigentlich nicht schlecht.
Ja, also würde ich sagen, das hat Spiel des Jahres Potenzial oder Kinderspiel des Jahres. Also ich glaube, für Kinderspiel des Jahres wäre es dann doch für zu alte Kinder, glaube ich, gedacht. Ich würde es jetzt auch nicht per se empfehlen, dass man das in einer Erwachsenenrunde spielt. Also dafür war es mir auch ein bisschen zu wenig, ehrlicherweise. Mhm. Ich hatte trotzdem Freude dran, aber auch gerade, weil man ja auch merkt, dass Kinder an sowas Freude haben. Das steigert die eigene Freude ja auch nochmal. Ich glaube nicht, dass es für den Spiel des Jahres Titel in Betracht kommt. Jetzt, wenn wir es aufnehmen, ist der 16. Mai. Jetzt sind schon die Nominierten bekannt gegeben. Vielleicht ist jetzt diese Aussage gealtert wie, weiß ich nicht, wie frische Milch, das wäre schlecht, aber dann kann ich es ja noch rausschneiden. Nein, natürlich nicht, dann würde ich es ja drin lassen. Aber ich glaube tatsächlich, dass mir das für den Bereich dann doch zu digital ist als analog. Und ich finde es in vielen anderen Spielen deutlich weniger schlimm und deutlich weniger fokussiert wie hier. Also auch in Bossfighters QR oder auch in die kleinen Alchemisten. Auch wenn man an den Spielen sicherlich was kritisieren kann, waren sie dennoch mehr analog als digital, hatte ich den Eindruck. Und hier ist es eher andersherum. Mhm. Das ist so mein Hauptkritikpunkt.
Okay. Ja gut, aber kann ja sein, dass das eben eine Entwicklung ist, die getestet wird oder die man mal probiert und dann merkt, okay, vielleicht ist es doch ein bisschen besser, wenn der digitale Anteil ein bisschen reduzierter ist. Aber ja, muss man ja auch erstmal probieren.
Also ich glaube schon, dass das viele Kinder auch an den Spieletisch locken kann. Ich glaube nur nicht, dass es nachher dieses Gefühl vermittelt, was ein Brettspiel auf dem Tisch vermittelt, sondern dass es dann doch eher wieder der Fokus auf das Digitale hat. Und das finde ich halt dann ein bisschen schade. Aber an sich, ich würde das trotzdem empfehlen, mit einem Kind zu spielen. Es dauert 4 Stunden, bis 5, 6 wahrscheinlich, je nach Kind. Und ob die untereinander spielen oder wie auch immer. Ich hatte auch Spaß daran zu rätseln, wie es weitergeht, weil man immer nicht weiß, okay, wie kriegen wir jetzt die Aufgabe gerade erfüllt. Und hatte auch das Gefühl, da steckt auch eine Menge Kreativität drin und auch an Crafting-Sachen können wir vieles miteinander kombinieren. Und das gibt dann schon auch häufiger so ein Gefühl, wo man dann sich abklatscht und sagt, boah, mega, das hat ja doch geklappt, wenn wir die beiden Materialien kombinieren. Und das finde ich dann doch ziemlich cool.
Ja, sehr cool.
Genau, das war Toriki.
Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem ganz besonderen Rätselspiel, das wir gespielt haben. Und da war, als das angekommen ist, da waren wir ja schon direkt Feuer und Flamme, als wir das dann gesehen haben. Und dann stand diese Kiste auf dem Tisch und ich war total neugierig. Ja, es geht um The Balthazar Stone.
Genau, das ist ein Spiel von Henry Lewis und ist von The Mystery Agency herausgegeben worden und ist ein, man könnte am ehesten sagen, Escape Room-artiges Spiel, was mich per se ja erstmal gar nicht so anspricht.
Nur, dass es kein Escape Room ist, sondern eine Box, in die wir einbrechen müssen quasi. Wir müssen diese Box öffnen.
Und es ist ein Brech-in-die-Box-Spiel für 1 bis 6 Personen. Wir haben es zu zweit gespielt. Ich würde auch sagen, zu 6 würde ich es auch nicht spielen wollen. Dauert 60 bis 90 Minuten. Wir haben tatsächlich, wie lange gebraucht, Simone? Weißt du es noch?
Das
ungefähr?
Weiß ich nicht. Ich finde, es war nicht so lang.
1,5 Stunden haben wir gebraucht. Ich habe gerade nachgeguckt, mit den ganzen Flufftexten waren es 1,5 Stunden.
Ja.
Ab 14 Jahren ist es angegeben. Ich würde sagen, das kommt auch je nach Rätselalter an und ist natürlich auch vor allen Dingen ein englisches Escape Room Spiel, was man erstmal dazu sagen sollte, wo man auch Englischkenntnisse per se braucht oder man benutzt tatsächlich eine Übersetzungs-App. So haben wir es tatsächlich gemacht, weil es doch auch mit Zeitungsartikel direkt angekommen ist, den wir dann auch übersetzt haben.
Sehr, sehr viel Englisch, auf jeden Fall. Da sollte man schon der Sprache ein wenig mächtig sein.
Genau, und das Interessante ist, es kommt erstmal in so einem Pappkarton an. Da war ich enttäuscht, weil ich dachte, ich dachte, das wäre jetzt aus echtem Holz. Dann machen wir den Pappkarton auf.
Und dann ist da eine Holzkiste drin.
Dann
so
ist
eine
sie
Truhe,
da drin.
So eine kleine Truhe.
Genau.
Mit einem Zahlenschloss vorne dran.
Die Truhe ist erstmal verschlossen und wir haben einen kleinen Zeitungsartikel beigelegt bekommen. Und da steht dann drin, dass ein bekannter Professor tot aufgefunden wurde, nachdem er eine seltsame Entdeckung gemacht hat.
Einen seltsamen
Fund.
Fund.
Genau. Und diese Kiste könnte damit etwas zu tun haben.
Ja.
Und wir versuchen quasi erstmal als allererstes, gibt es so ein, ich würde sagen, ist eher so ein Mini-Rätsel, denn wir wollen natürlich erstmal das Schloss der Kiste öffnen. Und wenn wir das geschafft haben, geht's aber in die nächste Ebene dieser Kiste.
Aber ich finde, das ist schon... Das fing schon so cool an.
Ja,
einfach, dass man versucht, diese Kiste zu öffnen, dass man da überhaupt rankommt. Und dann geht es natürlich in der Kiste weiter. Wie es weitergeht, verraten wir euch natürlich nicht.
Nee, aber wir haben Erlitt tatsächlich Augen gemacht, als wir die Kiste geöffnet haben und das nächste Rätsel rauskam. Haben wir gedacht, was ist das für ein krasses Material, bitte. Also da war so viel Liebe zum Detail drin. Man hätte es auch, ich würde sagen, mit weniger Liebe machen können und günstiger wahrscheinlich.
Ja, einfach nur mit Papier.
Ja,
also einfach nur bedruckt, die Sachen, die da drin waren, einfach nur aufdrucken oder so.
Ja, und also das war, wir wollen hier gar nichts spoilern, weil das ist wirklich so, dass wir gedacht haben, ach witzig. Und dann haben wir, wie gesagt, Material und müssen dann einen weiteren Code knacken für die nächste Ebene der Truhe. Und darin ist wieder neues Material. Und das Coole ist, dass wir eigentlich nur noch mehr Material sammeln und je länger wir in dieser Kiste herumstöbern, desto mehr Material kriegen wir, die wir auch wieder mit Material von vorher irgendwie kombinieren müssen.
Ja, und wir waren ja schon beim Thema App und hier ist es natürlich auch so, wie bei den Hidden Games und den ganzen weiteren Vertretern, dass wir auch Internetseiten besuchen müssen, aber das war hier sehr reduziert.
Mhm.
Also es gab eine Seite am Anfang, da kann man sich auch Hinweise holen. Und dann gab es zwei weitere Websites
ja.
im Verlauf des Spiels. Und das war sehr reduziert. Das war nicht, dass wir da irgendwie super viel machen mussten, sondern es ging schon hauptsächlich um die Sachen, die wir wirklich haptisch auf dem Tisch hatten. Und das fand ich ganz cool, dass das hier mal nicht so viel war.
Jetzt muss man natürlich sagen, bei einem Rätselspiel sind natürlich die Rätsel am wichtigsten. Werdet ihr sagen. Und ich würde sagen, ja, das stimmt schon. Aber was das Spiel außergewöhnlich macht, ist definitiv das Material. Also wer jetzt sagt, ich will jetzt aber die neueste Riesenherausforderung im Rätselbereich, der wird jetzt hier nicht das Rad neu erfunden sehen. Aber im Bereich Material würde ich sagen, ist es schon outstanding.
Ich finde auch, die Rätsel an sich waren nicht so krass schwierig, teilweise.
Schon eher im unteren, mittleren Bereich bis oberen, leichten Bereich.
Ja, es war nicht so komplex und ich finde, es waren auch nicht so viele Rätsel.
Richtig, ja.
Es ist schon, also da gibt es schon andere Fälle und Spiele, die haben da ein bisschen mehr Inhalt, was die Länge geht oder was das Niveau angeht. Die sind dann ein bisschen anspruchsvoller, aber wir hatten wirklich viel Spaß damit und allein wir haben diese Kiste, die stand da 3 Tage auf unserem Tisch rum und ich saß an diesem Tisch und habe gearbeitet und habe immer zu dieser Kiste geguckt, weil ich diese Kiste öffnen wollte schon. Also das hat mich schon begeistert.
Ich finde, die Rätsel waren insgesamt auch zwischen innovativ und nicht so innovativ.
Ja,
also ich fand zum Beispiel, also es war auch wieder ohne, na, wer jetzt gar nichts hören möchte, der müsste jetzt weghören, aber es war auch wieder ein Rätsel drin, wir werden hier keine Lösung angeben, keine Sorge, aber es war wieder so ein Rätsel drin, wo wir irgendwas dechiffrieren müssen. Und sowas langweilt mich ja zu Tode, ne? Muss ich ehrlich sagen, weil das ist keine Herausforderung. Wenn ich einen Code habe und ich kann den mit Hilfe eines Dekodierers entschlüsseln, dann ist das für mich nur ätzende Arbeit. Das hat nichts mit Spaß zu tun.
Das stimmt. Es ist nur so lange spannend, bis du halt die Dechiffriertablette. Jetzt habe ich meinen Mund verschluckt. bis du die Dechiffriertabelle gefunden hast. Bis dahin ist es spannend, weil du dir denkst, was bedeutet das denn? Und sobald du dann das gefunden hast, dann ist es nur noch mühselig.
Ja.
Und ich finde dann, es gibt Dechiffrierrätsel, wo du wirklich selber noch ein bisschen mehr überlegen musst,
also
wie das aufgelöst
macht mir null Spaß,
ist.
Ne?
Aber auch da, sobald du rausgefunden hast, wie die Logik funktioniert, ist es nur noch mühselig. Und ich weiß noch, das hatten wir bei irgendeinem Fall, den wir mit dem Tobi gespielt haben. Da saß ich 20 Minuten lang da, um irgend so ein Textstück zu übersetzen und nur das letzte Wort war eigentlich relevant.
Ja, das macht null Spaß.
Und ich war so pissig danach, weil das so lange gedauert hat.
Das ist einfach nur Arbeitsbeschäftigung gefühlt.
Ja.
Ich finde das, also mag ja sein, dass andere Leute das total spannend finden. Ich finde da gar nichts dran. Zum Glück war es aber nur ein ganz kleines Rätsel. Ansonsten waren da auch viele Sachen dabei, wo wir einfach das Material auf eine kreative Art und Weise benutzen oder betrachten mussten. Wie du schon sagtest, es war nicht übertrieben schwer, aber ich fand das tatsächlich schön, weil so dieses Gesamterlebnis dadurch etwas, wie soll man sagen, lightheartender war. Also wir hatten jetzt eher eine schöne Zeit, ohne dass wir jetzt uns die Köpfe komplett zermalmt haben.
Ja, und das war halt, also ich finde, das hatte was, dass man eben dieses Zahlenschloss wirklich haptisch geöffnet hat und dadurch an was rangekommen ist. Das war nicht einfach nur, du darfst jetzt Umschlag 2 öffnen.
Das war ein Erlebnis.
Sondern das hat was, dass du wirklich so ein Schloss halt öffnest. Und ich finde, das macht das so ein bisschen besonderer.
Ja, und da war, wie gesagt, da war ja auch die Liebe zum Detail drin. Und man hätte das auch nicht so pompös vom Material machen müssen, aber dann hätte ich es jetzt vielleicht auch nicht gekauft. Ne? Ich wusste nicht, was drin ist in der Box. Ich wusste nur, da ist eine Holzbox, ich will die haben. So.
Ja.
Und ähnlich werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch davor sitzen und denken, Das finde ich aber interessant. Da ist eine Holzbox und da ist krasses Material drin. Okay.
Aber was ich mich jetzt nur frage, die haben ja mehrere Fälle, haben wir gesehen. Sind die anderen Fälle, sind das auch so Boxen oder wie ist das?
Ich glaube, es sind ähnliche Boxen. Das ist aber, glaube ich, eher, also es ist anders. Ne? Also auch da ist es, glaube ich, eher wieder so ein Break-in. Aber es ist, glaube ich, nicht aus Holz. Ich müsste mir das auch noch mal anschauen.
Ja, ich gucke gerade. Also eins ist wie so ein Umschlag, so eine Mappe.
Ja, genau.
Oh, doch, hier ist so ein Spiel oder sowas. Da ist auf jeden Fall auch eine Kette drum mit einem Zahlenschloss.
Also es ist,
oh, das sieht cool aus.
The
Ghost in the Attic. Das sieht schon interessant. Das will ich auch schon direkt haben. Da steht Fat Do Not Open drauf.
Also es ist eher ein Happening als ein komplexes Rätselspiel, würde ich sagen.
Ja.
Aber die Rätsel haben für mich trotzdem funktioniert, bis auf das Dechiffrier-Rätsel, würde ich sagen.
Ja, doch, würde ich auch sagen.
Ja, also von uns schon eine Empfehlung. Man muss aber auch dazu sagen, das kostet dann halt auch 50 Euro. Was ich aber daran toll finde, ist, dass du es komplett wieder zurücksetzen kannst. Du hast also nicht das Exit-Prinzip, dass du es danach irgendwie wegschmeißt, sondern du hast hier ganz tolles Material und kannst es ja auch easy an die nächste Person weitergeben und die kann damit nochmal Spaß dran haben. Und ich finde das sehr sympathisch, dass man so ein Spiel auch so designt. Ich würde auch sagen, es wäre auch irgendwie komisch, wenn nicht. Aber trotzdem finde ich das nochmal herausstellbar, wenn man es für 50 Euro kauft und dann vielleicht danach weiterverkauft, dann zahlt man ja im Endeffekt nicht die 50 Euro voll, wenn man es nachher los wird. Und wie gesagt, also ich glaube, wenn ich das jetzt, oder auch als wir es im Discord dann gepostet haben und geschrieben haben, hier, eine riesen Holzbox, wäre das nicht was für wen anders, da haben auch direkt sind alle angesprungen und haben gesagt, okay, ja, das sieht ja interessant aus.
Ja, auf jeden Fall. Nee, kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen, wenn ihr doch durchaus ein paar Wörter Englisch könnt. Weil man
über die Übersetzer-App, ne?
Ja, aber es ist natürlich auch ein bisschen mühselig. Also es ist schon besser, wenn man zumindest, wenn du es dann, weiß ich nicht, den Zeitungsartikel einmal übersetzt liest, aber danach nicht dauernd in die Übersetzung reingucken musst.
Ja, vor allem, weil manche Rätsel ja auch auf Englisch sind. Da müsste man dann mal gucken. Aber wenn ihr sagt, wir wollen uns das nochmal persönlich anschauen, wie sieht denn das eigentlich aus? Dann guckt doch bei uns auf Instagram vorbei, da habt ihr schon Montagabend immer den Zugriff auf die Spiele, die wir in der nächsten Folge besprechen. Und könnt euch da schon mal einen kleinen Eindruck verschaffen, was wohl besprochen wird. Genauso könnt ihr dort uns auch eine Nachricht hinterlassen oder auch über Mail. Beides findet ihr übrigens in der Beschreibung dieser Folge verlinkt. Mhm. Und wir würden uns natürlich auch sehr über eine Bewertung freuen. Und ansonsten würde ich auch sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
Genau, bis dahin. Viel Spaß.
Ciao.